Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grabestille, eurem Podcast für Horror, Grusel, True Crime, Creepypasta, alles, was so in dieses Genre fällt. Mein Name ist Bren.
Mein Name ist Jess und diesmal hast du das Intro wieder super hinbekommen.
Ich hab's versucht.
Bei dir ist das so ein Münzwurf. Kann das sein?
I tried my best. Ja, es ist wirklich so ein Münzwurf bei mir. Entweder ist es eine absolute Katastrophe oder es ist ein Top-Intro.
Ich freue mich über beides, ganz ehrlich.
Ja, es ist ein bisschen Humor halt, ne?
Immer, es passt perfekt zu unseren True-Crime-Folgen.
Ja, siehst du, deswegen habe ich das jetzt ein ernstes Intro gemacht.
Sehr gut, dann hast du den Leuten schon mal verraten, was heute der Fall sein wird.
Ja, und ich freue mich nicht über diesen Fall.
Aber bevor wir zum Schrecklichen kommen, welchen Tee trinkst du?
Ich trinke heute was ganz Langweiliges. Und zwar habe ich mir gestern beim Lidl einen Arizona Peach Green Tea with Honey and Peach Juice geholt.
Wie viele Teeblätter bekommt er von dir?
Oh, ich glaube, den habe ich schon mal bewertet, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Schauen wir mal, wie weit die Bewertung abweicht von dem, was ich damals gegeben habe. Ich gebe eine 8.
Ich könnte jetzt aber auch gar nicht sagen, in welcher Folge das war, dass du den bewertet hast.
Kein Plan, ganz ehrlich. Überhaupt keine Ahnung. Ich weiß, es war warm.
Dann wissen wir ja, was wir den restlichen Abend heute tun können, wenn wir hier fertig sind.
Alle Folgen durchhören, bis wir dich finden. Nee, danke, lass mal. Was trinkst du denn heute Gutes?
Ich trinke heute wieder einen Vorschlag von unseren Hörern.
Ui.
Ja, und zwar hat uns der liebe Clay den Blueberry Muffin Tee von Teekanne empfohlen. Er hat auch zudem den Strawberry Cheesecake Tee empfohlen, aber heute geht's nur um den Blueberry Muffin Tee, weil ich habe da sehr unterschiedliche Meinungen zu den beiden Tees.
Okay.
Also ich finde den Blueberry Muffin richtig gut. Der schmeckt halt legit, wenn du die Augen zumachst, dann schmeckt der einfach wie ein Blaubeermuffin.
Ich überlege sehr oft, ob ich mir den holen soll, weil jedes Mal, wenn ich vor dem Regal stehe und ich sehe den, denke ich mir so, should I? Aber ich weiß immer nicht.
So ging es mir auch, weil ich sehe die ganzen Tees und die Packungen sehen immer so schön aus und ich denke mir, soll ich den mitnehmen? Keine Ahnung. Und jetzt dachte ich mir, naja, jetzt, wo es eh schon so ein Vorschlag war, komm, nimm ihn mit. Und das habe ich getan und es schmeckt halt nach Blaubeere, aber so im Nachgeschmack kommt dann so ein Zuckergebäckgeschmack. Weißt du, was ich meine?
Ja, mhm.
Und der ist richtig, richtig geil. Da brauchst du an sich nicht mal Honig für, aber ich schon, weil ich mag es süß.
Aber du schon.
Ja, der ist richtig, richtig gut. Ich würde dem auch, glaube ich, wie du jetzt deinem Tee 8 von 10 Teeblätter geben.
Sehr schön, sehr schön. Kann man also weiterempfehlen.
Auf jeden Fall Blueberry Muffin von Teekanne, top. Please sponsor us.
Again.
Das muss ich immer wieder erwähnen.
Weißt du, irgendwann schreiben die uns safe an, so like, könnt ihr mal aufhören?
Wir machen uns die ganzen Teefirmen zum Feind. Irgendwann ist das dann Tee-Imperium versus Grabestille.
Weißt du, ich kann es mir halt schon vorstellen, weil wir sind so petty und ridiculous.
Oh, das stimmt. Besser kann ich es nicht sagen. So, Bram, mit was wirst du uns heute die Stimmung versauen?
Weißt du, der Fall, nee. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Viele, viele, viele werden den Fall schon kennen, weil der ist so grausig, den kennt man schon. Ich habe eine Empfehlung mitgebracht heute von Käferchen 84. Zu Käferchen 84 habe ich eine Sache zu sagen. Warum? Wieso bist du so?
Weißt du, spätestens nach Junko Furuta solltest du wissen, dass die Leute uns einfach nichts Gutes tun wollen mit den Fällen.
Nein, wirklich nicht. Und weißt du, ich bin dann immer die, die diese Fälle nimmt und sich nichts dabei denkt. Und dann fängst du an zu lesen und denkst dir so, ah ja, das kenne ich doch schon. Mir hat nur der Name nichts gesagt.
Ich muss dazu sagen, Bren hatte mich vor ein paar Wochen, Tagen angeschrieben, so hey, kannst du mir nochmal die Liste schicken mit diesen ganzen Community-Empfehlungen, damit ich mir da was runtersuchen kann und so. Und dann meinte ich, ja klar, mach das. Und ich wusste, in meinem kleinen Hinterkopf, ich wusste ganz genau, welchen Fall sie nehmen wird und dass sie nicht wissen wird, um was es in diesem Fall geht und dass sie eine richtig beschissene Zeit haben wird, diesen Fall nachzusehen, weil ich kannte den Fall, ich wusste, was da abgeht. Ein paar Tage später schreibt mir Bren so mitten in der Nacht einfach, oh mein Gott, Jess, ich kotz gleich. Und ich so, ja, sie hat den Fall genommen, von dem ich dachte, dass sie ihn nehmen wird.
Also das war wirklich nicht okay. Ich hab ganz ehrlich, weil wie wir ja so sind, schreiben wir diese ganzen Stories meistens nachts. Und Weißt du, ich habe so oft geseufzt und so oft musste ich mich fast übergeben bei diesem Fall. Ich weiß auch ganz ehrlich nicht, wo ich diese gefühlt 30.000 Triggerwarnungen hinpacken soll. Es ist horrible. Also wirklich, der Fall ist echt nichts für schwache Nerven. Ich sag das jetzt in aller Liebe, ne? Wenn ihr das nicht packt, dann hört euch das lieber nicht an.
Dann gib uns doch mal die Triggerwarnungen, damit wir sehen können, ob wir abschalten sollen oder nicht.
Es ist einiges dabei. Also es geht wieder um Kinder. Es geht obviously mal wieder um Kannibalismus. Und ich weiß nicht, wie ich diese Triggerwarnung in ein Wort fassen soll, aber es ist sehr detailreich und es ist auch sehr gory. Also es sind viele Details dabei, die man vielleicht nicht hören wollen würde. Es ist auch noch eine Prise sexuelle Belästigung dabei und so Stalker-Zeug ist auch noch ein bisschen dabei. Nur mal so als gebe ich euch mit auf den Weg.
Alles klar, dann sind wir schon mal in etwa vorbereitet. Ganz ehrlich, schaltet ab, wenn es euch nach den Triggerwarnungen jetzt schon nicht gut geht. Es nimmt euch keiner übel, schaltet einfach nächste Woche wieder ein, da wird es ein bisschen harmloser.
Genau, und wirklich, ganz ehrlich, bei diesem Fall die Triggerwarnungen ernst nehmen.
Ich bin zwar null vorbereitet auf das, was jetzt kommt, aber fang einfach an. Bring's einfach hinter uns.
Wir schreiben den 19. Mai des Jahres 1870. Es war einer dieser Tage, wo es am frühen Morgen noch zu kalt ist, um ohne Jacke das Haus zu verlassen, doch es mittags fast schon so scheint, als würde man verbrennen. Was würde man als Frau denn nur geben, jetzt einen Rock zu tragen, der vielleicht doch etwas zu kurz war? Doch das ziemt sich nicht. Dass Ellen Fish heute ihren Rock doch recht schnell verlieren würde, hatte sie aber nicht wirklich erwartet. Die junge Frau spürte plötzlich einen stechenden Schmerz in ihrer Bauchgegend, aber ihr war sofort bewusst, was nun passieren würde. Schließlich war dies nicht ihre erste Schwangerschaft, also natürlich auch nicht das erste Mal, dass sie Wehen hatte. Nach ein paar Geburten kannte man dieses Gefühl einfach nur allzu gut. Es war fast wie ein alter Freund, der sich nach langer Zeit wieder meldete. Heute war es also soweit. Ihr Sohn würde geboren werden. Woher sie wusste, dass es ein Junge war? Eine Mutter hatte ebenso ein Gefühl. Die Geburt verlief ohne Komplikationen und schon bald hielten Ellen und ihr 43 Jahre älterer Ehemann Randall Fish ihren neugeborenen Sohn auf den Armen. Hamilton Howard Albert Fish sollte der Junge nun heißen. Hoffentlich ein Name, der für Großes bestimmt war. Nur 5 Jahre später sollte sich alles für die Familie ändern. Ihr Leben wurde mit dem Tod Randalls praktisch auf den Kopf gestellt. Ellen konnte es sich nicht mehr leisten, die 5 Kinder zu versorgen und schickte sie schließlich in ein Waisenhaus, bis sie eine Arbeitsstelle finden und sich etwas Geld auf die Seite legen konnte. Die Kinder verbrachten ungefähr 5 Jahre im Waisenhaus. Das wäre natürlich alles gar kein Problem gewesen, hätte es sich um eine achtbarere Institution gehandelt, die sich nicht so sehr an die alten Sitten klammert und modernere Wertevorstellungen gehabt hätte. Doch dem war nicht so. Im St. John's Orphanage wurden die Kinder missbraucht. Besonders Albert wurde oft von den anderen Kindern geschlagen oder ausgepeitscht. Anfangs war das natürlich schrecklich für den kleinen Jungen, doch es dauerte nicht lange, bis er begann, in den Schmerzen mehr zu finden. Die körperlichen Schmerzen begannen, dem Jungen zu gefallen. Nicht viel später war es dann soweit. Die Schmerzen bereiteten ihm sexuellen Genuss. Immer öfter hatte er Erektionen, wenn er geschlagen wurde, was dann auch zu Demütigung führte, da er sie vor den anderen Kindern des Waisenhauses bekam und sich die anderen dann über ihn lustig machten. Als dann 1880 endlich seine Mutter eine Arbeit gefunden und etwas Geld angespart hatte, wurden die Kinder aus dem Waisenhaus entlassen und wieder in die Obhut der Mutter gegeben. Es kehrte ein wenig Normalität in das Leben Alberts und seiner Geschwister zurück, doch wie lange würde dieses Gefühl andauern? Mit 11 Jahren fiel Albert dann beim Spielen von einem Kirschbaum. Er zog sich eine schwerwiegende Gehirnerschütterung zu, was nur dazu führte, dass er konstant Kopfschmerzen und Schwindelanfälle hatte und auch ein heftiges Stottern entwickelte. Das machte ihm das Leben natürlich auch nicht gerade leichter und so begann er mit 12 Jahren eine Beziehung mit einem Jungen, der Telegrafen versendete. Was genau diese Beziehung bedeuten sollte, wurde erst einige Zeit später klar, als der Junge begann, Albert mit in seine Hobbys einzuweisen, damit sie beide daran teilhaben konnten. Diese Hobbys beliefen sich natürlich nicht auf Sachen wie Malen, Spielen oder Sonstiges, nein, es ging in eine ganz andere Richtung. Die beiden praktizierten sowohl Urolagnie, das Trinken von Urin, als auch Koprophagie, das Essen von Fäkalien. Zusätzlich fanden die beiden sexuelles Vergnügen darin, jüngere Jungs in regionalen Badehäusern beim Aus- und Umziehen zu bespannen. So verbrachte er dann auch den Großteil seiner Jugend, bis er sich mit 20 Jahren prostituierte, um Jungen zu vergewaltigen. Auch begann er, auf die Annoncen in den Zeitungen zu antworten, die junge, ledige Frauen einstellten. Doch es waren natürlich keine normalen Antworten, sondern obszöne Briefe, die den Frauen nur kalte Schauer über den Rücken jagen ließ. Als Albert 28 Jahre alt war, arrangierte seine Mutter eine Ehe für ihren Sohn mit der 19-jährigen Anna Mary Hoffman. Die beiden hatten 6 Kinder zusammen, doch das konnte Albert einfach nicht zufriedenstellen. Er hatte weiterhin viele männliche Affären und belästigte unzählige Kinder, meist junge Knaben. Eine seiner Affären brachte ihn bei einem Date zum Wachsmuseum. Ein sehr romantischer Ort für ein Date, nicht? Naja, unter anderem fand dort zu dieser Zeit eine Ausstellung über das männliche Glied statt, wo auch die Halbierung eines Penis gezeigt wurde. Natürlich alles in Wachs. Doch selbst die Wachsdarstellung faszinierte Albert so sehr, dass er gar nicht anders konnte, als sich weiter mit den männlichen Geschlechtsteilen zu befassen. Schon bald hatte er eine Obsession mit Genitalverstümmelung entwickelt. Nach einer kurzen Haftstrafe wegen schweren Diebstahls 1903 nahm Albert 1910 einen Job in Delaware an, wo er den 19-jährigen Thomas Cadden kennenlernte. Thomas schien wie ein ganz normaler Junge, doch er hatte eine geistige Behinderung und konnte sich so nur schlecht gegen Fisch wehren, der ihn nur allzu gern ausnutzte. Die beiden begaben sich in eine Art sadomasochistische Beziehung, nachdem Fisch Cadden zu seinem Zimmer brachte. Nach ein paar Tagen entschied Fisch aber, dass er mehr brauchte. Deshalb brachte er Cadden zu einem alten, verlassenen Bauernhof, wo er ihn 10 Tage lang folterte. Unter anderem schnitt er ein paar Zweige von einem Brombeerbusch und verwendete sie als Peitsche, bis sich Caddens Haut am Hintern von seinem Körper zu lösen begann. Er ließ ihn seine eigenen Ausscheidungen essen, ließ ihn tagelang hungern. Insgesamt befand sich Cadden 2 Wochen lang in Fischs Obhut. Die meiste Zeit davon war er gefesselt. Ob das Teil des angeblichen Sexspiels war oder ob es nur Teil von Fischs Fantasien war und Cadden sich nicht wehren konnte, ist unklar. Nach etwa 20 Tagen hatte Fisch dann aber wohl doch genug, konnte aber seine Obsession und Faszination mit der Genitalverstümmelung und dem Modell des halbierten Penis nicht vergessen. Also tat er, was er sich im tiefsten Inneren wünschte. Er halbierte Caddens Penis. Die Schreie, die Cadden von sich gab, ließen eine Gänsehaut auf seiner Haut erscheinen und den Blick, mit dem Cadden ihn ansah, würde er nie vergessen. Doch dann brachte er es doch nicht übers Herz, den jungen Mann zu töten, wie er es anfangs geplant hatte. Also tat er das nächstbeste, kippte Peroxid auf die Wunde des jungen Cadden und wickelte den verbliebenen Teil seines Penis dann in ein Taschentuch mit Vaseline. Er ließ ihm noch $10 da, küsste ihn auf die Wange und verschwand dann spurlos. Zwischen 1910 und 1917 wanderte er durch die Straßen von Washington D.C., pickte unschuldige Jungen, die eine geistige Behinderung hatten oder von afroamerikanischer Abstammung waren, heraus und entführte sie. Manchmal bezahlte er sogar ältere Jungs dafür, ihm jüngere Kinder zu suchen. Er suchte sich genau diese Jungen aus, weil er dachte, dass keiner sie vermissen würde, und tatsächlich wurde er für seine Taten nicht gefasst. Diese entführten Jungen würde er dann auch missbrauchen, verstümmeln, vergewaltigen und danach ermorden. 1917 verließ ihn dann endlich seine Frau. Sie nahm alles mit, was sie konnte, um ein neues Leben mit einem neuen Mann zu beginnen. Er versuchte, seine Kinder alleine zu erziehen, aber schon bald begann er, Stimmen zu hören. Dies scheint nicht sehr unwahrscheinlich, da es schon eine Reihe an mentalen Krankheiten in seiner Familiengeschichte gab. Seine Mutter hatte visuelle Halluzinationen, sein Onkel wurde mit Wahnsinn diagnostiziert, sein Bruder befand sich in einer Nervenheilanstalt und seine Schwester wurde mit einer schwachen, gebrechlichen Psyche diagnostiziert. Die Stimmen, die Albert hörte, gingen immer mehr in Richtung religiöser Fanatismus. Er hörte Johannes, den Apostel, der ihm Nachrichten sandte und ihm sagte, was er tun sollte. Einer seiner Söhne beobachtete ihn sogar dabei, wie er eines Tages am Berg stand, die Arme weit ausgestreckt und schrie: „Ich bin Christus!" Er war überzeugt davon, dass der Schmerz ihm helfen würde, für seine Sünden zu büßen, und Sünden hatte er in Massen begangen. Um diese Zeit begann er auch, sich selbst zu verletzen. Schließlich suchte er immer noch nach sexueller Befriedigung und die fand er ja nur in Schmerzen. Er stach sich Nadeln unter seine Fingernägel, in seinen Intimbereich und seinen Bauch, mindestens 29 davon. Er schlug sich selbst mit einem mit Nägeln versehenen Paddel, tränkte Wolle mit Flüssiggas für das Feuerzeug, führte sie in seinen Anus ein und setzte die Wolle in Brand. Auch spielte er mit seinen Kindern ein Spiel. Eines seiner Kinder würde sich auf seinen Rücken setzen und mit der Hand eine Zahl hochhalten. Wenn Albert die Zahl falsch errät, würde das Kind ihn mit dem Nagelpaddel, einem der sogenannten Implements of Hell, also Instrumente der Hölle, auf den Hintern schlagen. Auch begann hier seine Obsession mit Kannibalismus. Er begann, viel rohes Fleisch zu essen. Manchmal bestanden die Mahlzeiten nur aus diesem und setzte es auch seinen Kindern zum Abendessen vor. Seine Werkzeuge der Hölle trug er immer bei sich, in eine Leinwand gewickelt. Neben dem Paddel waren dann noch ein Fleischerbeil, ein Schlachtmesser und eine kleine rostige Handsäge. Seine Instrumente wollte er natürlich auch ausprobieren, also lud er Cyril Quinn und einen Freund, die er schon seit einiger Zeit belästigte, auf ein paar Sandwiches ein. Während die Kinder auf seinem Bett spielten, verschob sich jedoch die Matratze und die Kinder fanden die grauenhaften Werkzeuge. Total verängstigt rannten die Kinder natürlich direkt aus dem Haus und hielten sich fern. Am 11. Juli 1924 fand er sein nächstes Opfer. Die kleine Beatrice Kiel spielte gerade alleine auf dem Bauernhof ihrer Eltern. Fisch wusste natürlich schon aus Erfahrung, wie er am besten die Aufmerksamkeit von Kindern erregen konnte. Also fragte er das kleine 8-jährige Mädchen, ob sie ihm denn bei der Suche nach Rhabarber behilflich sein würde. Er würde ihr natürlich auch für ihre Mühe etwas Geld geben. Die kleine Beatrice war gerade dabei aufzustehen und mit dem grauhaarigen Mann mitzugehen. Doch genau in diesem Moment kam ihre Mutter heraus und scheuchte den älteren Mann davon. Nur 3 Tage später konnte Fisch dem Drang dann wirklich nicht mehr widerstehen. Vor allem, da ihm sein letztes Opfer ja entkommen war, bevor er sie überhaupt mitnehmen konnte. Diesen Fehler würde er sicherlich nicht nochmal machen. In der Nacht des 14. Juli 1924 kam der 9-jährige Francis McDonald nie nach Hause. Am Nachmittag war er noch mit ein paar Freunden Fangen spielen gewesen, doch zum Abendessen kam er nicht. Eine Suchaktion wurde gestartet, da schließlich ein Kind vermisst wurde. Den Jungen hatte Fisch vom Spielen entführt. Mrs. McDonald hatte einen Mann gesehen, der den ganzen Tag schon an der Straße herumgelungert hatte, in der die Kinder gespielt hatten. Er schlurfte die Straße hinunter, murmelte vor sich hin und machte seltsame Bewegungen mit den Händen. Seine Hände werde ich nie vergessen. Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken, als ich sie sah, wie er sie öffnete und schloss, öffnete und schloss, öffnete und schloss. Ich sah sein dichtes graues Haar und seinen hängenden grauen Schnurrbart. Alles an ihm wirkte blass und grau. Damit wurde Fish auch der Name The Grey Man verpasst. Francis McDonald wurde eine Nacht später gefunden. Sein Körper hing bei einem Baum, vom Bauch abwärts war er nackt. Er war vergewaltigt worden und dann mit seinen eigenen Hosenträgern erdrosselt worden. Die Hosenträger schnitten so sehr in seinen kleinen Hals hinein, dass der Stoff schon fast mit seinem Körper verschmolz. Er hatte schwere Verletzungen an seinem Bauch und seinen Beinen, wobei seine Achillessehne fast ganz abgetrennt worden war. Es ist unklar, ob die Verletzungen von Fisch zugefügt wurden oder von Tieren, die in der Nacht den Körper des kleinen Jungen gefunden hatten. Der Grey Man würde noch jahrelang nicht gefunden werden. Am 11. Februar 1927 spielten der 3-jährige Billy Beaton, dessen 12-jähriger Bruder und der 4-jährige Billy Gaffney im Flur ihres Apartmentkomplexes. Der 12-jährige ging kurz in die Wohnung, um etwas zu holen, doch als er wieder auf den Flur trat, waren die beiden kleinen Jungs verschwunden. Eine Suche wurde gestartet und kurze Zeit später wurde der 3-jährige Billy Beaton auf dem Dach des Apartmentkomplexes gefunden. Allein. Als er gefragt wurde, wo denn sein Freund sei, antwortete der kleine Knirps nur mit: Der Boogeyman hat ihn geholt. Der Boogeyman war in diesem Falle Albert Fish. Er hatte den kleinen Billy entführt und ihn in ein leeres Gebäude gebracht, damit er in aller Ruhe seinen Plan durchführen konnte. Hier ein Brief von Fish an seinen Anwalt. Ich habe ihn zu den Müllhalden in der Riker Avenue gebracht. Nicht weit von dort, wo ich ihn hingebracht habe, steht ein alleinstehendes Haus. Ich habe den G-Jungen dorthin gebracht. Ich zog ihn nackt aus, fesselte seine Hände und Füße und knebelte ihn mit einem schmutzigen Lappen, den ich auf der Müllkippe gefunden hatte. Dann habe ich seine Kleidung verbrannt. Seine Schuhe habe ich auf die Müllkippe geworfen. Dann bin ich zurückgelaufen und um 2 Uhr morgens mit der Straßenbahn zur 59th Street gefahren und von dort aus nach Hause gelaufen. Am nächsten Tag, gegen 14 Uhr, nahm ich mein Werkzeug mit. Eine gute, schwere Peitsche. Selbstgemacht. Kurzer Griff. Ich schnitt einen meiner Gürtel in 2 Hälften und schlitzte diese Hälften in 6 Streifen von etwa 8 Zoll Länge. Ich peitschte seinen nackten Hintern, bis das Blut aus seinen Beinen lief. Ich schnitt ihm die Ohren und die Nase ab und schlitzte seinen Mund von Ohr zu Ohr auf. Ich stach ihm die Augen aus, Da war er schon tot. Ich stach das Messer in seinen Bauch, hielt meinen Mund an seinen Körper und trank sein Blut. Ich hob 4 alte Kartoffelsäcke auf und sammelte einen Haufen Steine. Dann habe ich ihn zerstückelt. Ich hatte eine Reisetasche dabei. Ich steckte seine Nase, seine Ohren und ein paar Scheiben seines Bauches in die Reisetasche. Dann habe ich ihn in der Mitte seines Körpers durchgeschnitten, direkt unterhalb des Bauchnabels. Dann durch die Beine, etwa 2 Zentimeter unterhalb des Hinterns. Das habe ich mit viel Papier in die Reisetasche gelegt. Ich schnitt den Kopf ab, Füße, Arme, Hände und die Beine unterhalb des Knies. Das alles steckte ich in die Säcke, die ich mit Steinen beschwerte, verknotete die Enden und warf sie in die Pfützen aus schleimigem Wasser, die man entlang der Straße nach North Beach sieht. Das Wasser ist 3 bis 4 Fuß tief. Sie sanken sofort. Ich kam mit meinem Fleisch nach Hause. Ich hatte den vorderen Teil seines Körpers, der mir am besten gefiel, seinen Penis und seine Hoden und ein schönes, kleines, fettes Hinterteil, um es im Ofen zu braten und zu essen. Ich machte einen Eintopf aus seinen Ohren, seiner Nase, Stücken von seinem Gesicht und seinem Bauch. Ich habe Zwiebeln, Karotten, Rüben, Sellerie, Salz und Pfeffer dazu gegeben. Das war gut. Dann habe ich die Backen seines Hinterns aufgeschnitten, seinen Penis und seine Hoden abgetrennt und sie vorher gewaschen. Ich habe Speckstreifen auf jede Hinterbacke gelegt und in den Ofen geschoben. Dann nahm ich 4 Zwiebeln und als das Fleisch etwa eine Viertelstunde gebraten war, goss ich etwa einen halben Liter Wasser für die Soße darüber und gab die Zwiebeln dazu. In regelmäßigen Abständen habe ich seinen Hintern mit dem Holzlöffel begossen. So blieb das Fleisch schön saftig. Nach etwa 2 Stunden war es schön braun und durchgebraten. Ich habe noch nie einen Truthahnbraten gegessen, der nur halb so gut geschmeckt hat wie sein süßer, fetter kleiner Hintern. Innerhalb von 4 Tagen habe ich das ganze Fleisch aufgegessen. Sein kleiner Penis war so süß wie eine Nuss, aber seine Hoden konnte ich nicht kauen. Ich habe sie in die Toilette geworfen. Aufgrund seiner Vergangenheit und Erfahrung damit, auf Annoncen zu antworten, schaut der 58-jährige Fisch dann am 25. Mai 1928 die Zeitung durch. Er trifft auf eine interessante Annonce. Ein junger 18-jähriger Mann, Edward Budd, der zusammen mit einem Freund nach Arbeit auf dem Land sucht. Fisch beantwortet die Annonce. Er schreibt, dass er Frank Howard sei, ein Bauer, der nach jungen Arbeitskräften sucht. Tatsächlich sieht er in Edward nur sein nächstes Opfer. Die Familie vertraute dem älteren Mann, der sie am 28. Mai besuchte, um über die Details zu sprechen. Er versprach, in ein paar Tagen nochmal vorbeizukommen, um die Jungs abzuholen. Als er dann endlich ankommt, wird er eingeladen, doch zum Essen zu bleiben. Dort lernte er die kleine 10-jährige Schwester von Edward, Grace Budd, kennen. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis er sich umentschieden hatte und wusste, dass er nun nicht mehr Edward, sondern Grace als sein nächstes Opfer haben wollte. Er überlegte sich eine Ausrede, dass er die Geburtstagsfeier seiner Nichte besuchen müsse und fragte die Budds, ob er denn die kleine Grace mitnehmen dürfte. Schließlich war sie im gleichen Alter wie seine Nichte und auch auf der Party würde es Essen und Trinken sowie andere Kinder geben und die kleine Grace hatte sich ja auch während des Essens sofort mit dem älteren Fisch angefreundet. Die Mutter war zurückhaltend, doch der Vater stimmte zu, da Grace sonst nicht viel rauskam und es ihr sicherlich gut tun würde, mal unter Gleichaltrigen zu sein. Die Mutter fragte natürlich, wo denn die Party stattfinden würde, worauf Howard nur zu gern antwortete, dass die Party natürlich im Hause seiner Schwester stattfinden würde, in der 137th und Columbus Avenue. Dass die Columbusstraße nicht weiter als 110 Hausnummern ging und die Adresse folglich nicht existierte, hatten die Budds nicht im Kopf. Das war das letzte Mal, dass sie ihre Tochter sehen würden. Fish brachte Grace zu einem abgelegenen Haus, zur Wisteria Cottage, wo er sie foltert, tötet, kocht und dann verspeist. Jahrelang gibt es keinerlei Informationen über diesen Fall, keinerlei Spuren für die Polizei, was denn mit der kleinen Grace passiert sein kann. 1930 wird der 66-jährige Charles Edward Pope als Verdächtiger im Falle des Verschwindens von Grace verhaftet. Er verbringt 108 Tage im Gefängnis, wird dann jedoch bei seiner Gerichtsverhandlung nicht schuldig gesprochen. Erst weitere 4 Jahre später tut sich wieder etwas in dem Fall. Die Budds erhalten einen anonymen Brief. Mrs. Budd ist leider Analphabetin, lässt sich den Brief also von ihrem Sohn, Grace Bruder, vorlesen. Meine liebe Frau Budd, 1894 schiffte ein Freund von mir als Deckhelfer auf dem Dampfer Tacoma, Captain John Davis. Sie segelten von San Francisco nach Hongkong in China. Als sie dort ankamen, gingen er und 2 andere an Land und betranken sich. Als sie zurückkamen, war das Schiff verschwunden. Zu dieser Zeit herrschte in China eine Hungersnot, Fleisch jeglicher Art kostete zwischen 1 und 3 Dollar pro Pfund. Die Not unter den Ärmsten war so groß, dass alle Kinder unter 12 Jahren an die Metzger verkauft wurden, um sie zu zerlegen und für Lebensmittel zu verkaufen, damit andere nicht verhungerten. Ein Junge oder Mädchen unter 14 Jahren war auf der Straße nicht sicher. Man konnte in jedes Geschäft gehen und nach Steak, Koteletts oder Eintopffleisch fragen. Ein Teil des nackten Körpers eines Jungen oder Mädchen wurde herausgeholt und genau das herausgeschnitten, was man wollte. Der Hintern eines Jungen oder eines Mädchens, der süßeste Teil des Körpers, der als Kalbskotelett verkauft wurde, brachte den höchsten Preis. John blieb so lange dort, bis er auf den Geschmack von Menschenfleisch kam. Nach seiner Rückkehr nach New York stahl er 2 Jungen, einen 7-Jährigen und einen 11-Jährigen. Er nahm sie mit zu sich nach Hause, zog sie nackt aus, fesselte sie in einem Schrank und verbrannte alles, was sie anhatten. Mehrmals am Tag und in der Nacht versohlte er sie, folterte sie, um ihr Fleisch gut und zart zu machen. Zuerst tötete er den 11-jährigen Jungen, weil er den dicksten Arsch und natürlich das meiste Fleisch dran hatte. Jeder Teil seines Körpers wurde gekocht und gegessen, außer Kopf, Knochen und Eingeweide. Er wurde im Ofen gebraten, sein ganzer Hintern, gekocht, gegrillt, gebraten und gedünstet. Der kleine Junge war der Nächste, ihm blühte das gleiche Schicksal. Zu dieser Zeit wohnte ich in der 409 East 100th Street, hinten rechts. Er erzählte mir so oft, wie gut Menschenfleisch sei, dass ich mich entschloss, es zu probieren. Am Sonntag, dem 3. Juni 1928, besuchte ich dich in der 406 West 15th Street. Ich brachte dir Käse und Erdbeeren mit. Wir aßen zu Mittag. Grace saß auf meinem Schoß und küsste mich auf die Wange. Ich beschloss, sie zu essen, unter dem Vorwand, sie zu einer Party mitzunehmen. Du sagtest, ja, sie könne gehen. Ich nahm sie mit zu einem leeren Haus in Westchester, das ich schon ausgesucht hatte. Als wir dort ankamen, sagte ich ihr, sie solle draußen bleiben. Sie pflückte Wildblumen. Ich ging nach oben und zog mich komplett aus. Ich wusste, wenn ich das nicht täte, würde ich ihr Blut auf die Kleidung bekommen. Als alles fertig war, ging ich zum Fenster und rief sie. Dann versteckte ich mich in einem Schrank, bis sie im Zimmer war. Als sie mich ganz nackt sah, fing sie an zu weinen und wollte die Treppe hinunterlaufen. Ich hielt sie fest und sie sagte, sie würde es ihrer Mama sagen. Zuerst habe ich sie nackt ausgezogen, wie sie getreten, gebissen und gekratzt hat. Ich würgte sie zu Tode und schnitt sie dann in kleine Stücke, damit ich mein Fleisch mit in meine Zimmer nehmen, kochen und essen konnte. Ich brauchte 9 Tage, um ihren ganzen Körper zu essen. Ich habe sie nicht gefickt, obwohl ich es hätte tun können, wenn ich gewollt hätte. Sie starb als Jungfrau. Doch dieser Brief, den Fish an Grace' Eltern schickte, sollte seinen Untergang bedeuten. Auf dem Briefumschlag fand die Polizei ein kleines Sechseck mit der Abkürzung NYPCBA, New York Private Chauffeurs Benevolent Association. Da hatte die Polizei schon eine Spur. Sie kontaktierten die NYPCBA, die sie an einen Hausmeister verwies, der wusste, wo die ganzen Briefumschläge landeten und auf Lager lagen. Tatsächlich hatte der Hausmeister ein paar Büromaterialien mit nach Hause genommen, erinnerte sich jedoch daran, dass er da noch nicht in seinem Haus gewohnt hatte, sondern ein Zimmer in einem Wohnheim gemietet hatte. Dort hatte er wohl auch das Büromaterial inklusive Briefumschläge gelassen. Die Vermieterin bestätigte, dass Fish nun das Zimmer mietete, in dem vorher der Hausmeister gewohnt hatte. Sie zeigte der Polizei Fischs Unterschrift, die sie dann mit dem Brief vergleichen konnte. Eine perfekte Übereinstimmung. Frank Howard ist also Hamilton Howard Albert Fish. Die Polizei zeigte der Vermieterin auch Zeichnungen des Gray Man, woraufhin sie nur bestätigte, dass dies Fish sei. Leider war Fish aber vor ein paar wenigen Tagen ausgezogen. Was nun? Glücklicherweise bekam Fish Schecks zur finanziellen Unterstützung von seinem Sohn und hin und wieder fragte er die Vermieterin, ob sie die Schecks für ihn einlösen könnte und er das Geld dann bei ihr abholen könne. Ein Scheck war gerade wieder fällig und Fish hatte wieder einmal die Vermieterin um Hilfe gebeten, also hieß es nur warten, bis Fish das Geld abholt. Der leitende Detektiv King wartete also 24 Stunden, 7 Tage in der Woche darauf, dass Fish sein Geld bei der Vermieterin abholte und das Ganze für über 3 Wochen. Schließlich kam der Anruf von der Vermieterin, dass Fish bei ihr sei. Sie solle ihn etwas aufhalten, ihm einen Tee anbieten, bis die Polizei kam. Sie tat, wie ihr gehießen, bis schließlich King an der Tür klopft. Er fragt nach Fish, der zustimmt, ihm mit auf das Polizeirevier zu folgen, doch dann ein Rasiermesser herauszog und den Polizisten bedrohte. Mit einem schnellen Handgriff war der alte Mann auch schon entwaffnet und wurde mit aufs Revier genommen. Die Morde verneinte er nie, sagte jedoch, dass er eigentlich geplant hatte, Edward zu töten. Also fügte er hinzu, dass es ihm nie in den Sinn kam, Grace zu vergewaltigen, doch dass er während ihrer Strangulation mit den Knien auf ihr saß und zwei ungewollte Ejakulationen hatte. Es wurde also die Entführung als sexuell motiviert eingestuft und nichts von seinem Kannibalismus erwähnt. Das Gerichtsverfahren begann am 11. März 1935 und dauerte 10 Tage an. Fish plädierte auf Wahnsinn, da er Stimmen von Gott hörte, die ihm sagten, was er tun müsse. Natürlich werden einige Psychiater herangezogen, um eine ordentliche Evaluierung zu garantieren. Einer der Psychiater sagte, dass es extrem abnormal sei, so viele sexuelle Triebe zu haben, die nicht der Norm entsprachen. Unter anderem diagnostizierte er bei Fish Folgendes: Sadismus, Masochismus, Geißelung, Exhibitionismus, also die Entblößung der Genitalien besonders gegenüber Fremden, Voyeurismus, also andere Menschen bei sexuellen Akten zu beobachten, Pikerismus, mit scharfen, spitzen Gegenständen wie Nadeln in die Haut eindringen, Koprophagie, der Fetisch für Fäkalien, und Urophilie, der Fetisch für Urin, sowie Hämatolagnie, der Fetisch für Blut, Pädophilie, Nekrophilie und Infibulation, also die Verschließung der Genitalöffnung. Ein anderer fixierte sich auf seinen religiösen Fanatismus und meinte, eine Parallele zu Abraham und Isaak zu sehen, dass er für seine eigenen Sünden büßen könnte, wenn er einen Jungen opfert. Auch wenn es nicht richtig ist, würden ihn die Engel aufhalten, wenn es nicht Gottes Wille wäre. Außerdem sah er eine Parallele zwischen der Heiligen Kommunion und dem Kannibalismus. Der ehemalige Manager des Bellevue Psychiatric Hospital meinte, dass Fish abnormal, jedoch geistig zurechnungsfähig sei und dass seine Perversionen verbreitet und sozial vertretbar seien. Ein anderer Arzt sagte, dass die Selbstverletzung nicht unter Masochismus fallen würde, sondern dass er sich nur selbst bestrafen würde, um sexuelle Befriedigung zu erhalten. Die Geschworenen entschieden sich dafür, dass er schuldig und geistig zurechnungsfähig war und folglich den Tod durch den elektrischen Stuhl erfahren sollte. Keiner der Geschworenen zweifelte daran, dass Fish nicht geistig zurechnungsfähig war, doch sie entschieden sich trotzdem dafür, ihn hinrichten zu lassen. Sein Anwalt hatte noch weitere handgeschriebene Seiten von Fischs abschließender Erklärung, doch der Anwalt schwor, dass er diese niemals jemandem zeigen würde, da es die schmutzigste Aneinanderreihung von Obszönitäten war, die er je gelesen hatte. Die Anzahl an Fällen unbekannter Morde durch Fish ist und bleibt unklar. Ich glaube, das müssen wir erstmal verdauen und es war jetzt auch kein Wortspiel.
Weißt du, Brad, ich möchte nicht lachen, aber das war gut, dein Wortspiel, das war gut.
Weißt du, ich wollte nur sagen, das müssen wir erstmal verdauen und dann ist mir aufgefallen, verdauen ist vielleicht nicht so das beste Wort für den Zusammenhang hier.
Ich bin gerade ein bisschen überfordert, weil du mich jetzt mit deinem Wortspiel richtig hart aus der Depression gerissen hast, die dieser Fall bei mir hinterlassen hat. Ich sage ja oft, dass ich sprachlos bin, aber ich bin sprachlos.
Ich auch. Also ich glaube, du verstehst jetzt etwas besser, wieso ich dich so 4-mal angeschrieben habe mitten in der Nacht und gesagt habe, dass ich mich gleich übergeben werde.
Auf jeden Fall. Also wenn ich was verstehe, dann das. Und das Ding ist, ich kannte den Fall, aber ich habe mir da auch noch nie die ganzen Details so durchgelesen, weil ich mir immer dachte, nein, das Leben ist schon schrecklich genug, das erspare ich mir. Und ich weiß, warum ich mir das so lang erspart habe, weil das ist echt nicht schön.
Ist es wirklich nicht. Ganz ehrlich, ich hätte ein besseres Leben gehabt, wenn ich diesen Fall nicht behandelt hätte.
Ja, aber das geht mir bei vielen unserer Fällen so, muss ich ganz ehrlich sagen an der Stelle. Weißt du, ich sage das jetzt nicht oft und das bedeutet, wenn ich es sage, dann meine ich es wirklich ernst. Wie krank kann ein einziger Mensch sein? Wie viel Abgefucktheit kann in einem Menschen stecken?
Mit jedem Ding, was passiert ist, ist es schlimmer geworden? Weil das macht dich so fertig, dass er dann auch noch solche Briefe schreibt, ja? Ich will gar nicht wissen, was er dann in diesen seitenweise handgeschriebenen Notizen geschrieben hat, bevor er auf den elektrischen Stuhl gekommen ist, was er seinem Anwalt gegeben hat.
Das möchte ich auch nicht wissen. Also erstmal wirklich Hut ab, Respekt, dass du deinem Magen das zugetraut hast, diese Briefe zu übersetzen. Also danke, dass du dich hier für den Podcast aufgeopfert hast, das zu tun.
Immer gerne.
Ja, ich weiß, dass das keine einfache Arbeit gewesen ist.
Nee, echt nicht.
Das Ding ist, ich weiß auch nicht, wo ich anfangen soll in dem Fall. Ich möchte gar nicht ganz am Anfang anfangen, aber ich möchte auch nicht am Ende anfangen oder in der Mitte. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.
Es gibt so viel. Weißt du, wo wir anfangen sollten? Bei einem Grabesstille-Klassiker.
Der Frontallappen.
Er ist vom Kirschbaum gefallen.
Der Frontallappen.
Also ich weiß nicht, ob es der Frontallappen war, aber ich, safe.
Es ist immer der Frontallappen, natürlich.
Safe. Ich meine, weißt du, der fällt von so einem Baum und dann stottert er auf einmal die ganze Zeit, hat eine Gehirnerschütterung, Schwindelanfälle, Frontallappen, safe.
Auf jeden Fall. Aber wie, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, wie krass fragil doch der Mensch ist und was für ein krasses Privileg es ist, wirklich ein gesunder Mensch zu sein.
Ich wollte gerade sagen, was es für ein krasses Privileg ist, dass der Frontallappen gut funktioniert.
Seit wir diesen Podcast machen, wache ich jeden Morgen auf und denke mir, danke Gott, dass mein Frontallappen noch nicht beschädigt ist. Weißt du, was ich mir auch die ganze Zeit dachte? Gerade bei dem Fall von dieser Grace, ne?
Ja.
Das hat mir richtig das Herz zerbrochen, weil ich konnte mir das so richtig gut vorstellen. Die vertraut ja diesem Mann irgendwo und dann kommt die da in dieses Haus, er ist nackt. Und der einzige Gedanke wird wahrscheinlich sein, Mama, bitte hilf mir, Mama, ich möchte zu meiner Mama, weil die war ja auch noch ein kleines Kind, 10 Jahre alt war sie, ne?
Ja, genau.
Da ist der erste Gedanke, oh mein Gott, ich will zu meiner Mama, ich will zu meinem Papa. Und in diesem Moment sind Mama und Papa halt einfach nicht da, das Kind ist komplett auf sich alleine gestellt. Und das bricht mir irgendwie voll das Herz, so dieser Gedanke von dem Kind, mir kann keiner helfen, Mama und Papa sind nicht da.
Es ist halt schon heftig, weil er hat halt auch, also bei dem Billy, ne, das mit Billy fand ich so heftig. Stell dir vor, da kommt jemand, der sagt dir so, hey, ich hab da irgendwie Süßigkeiten oder keine Ahnung was. Und der kidnappt dich dann. Und dann wirst du erstmal so misshandelt und dann in Stücke geschnitten und gegessen. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wenn du als 4-jähriges Kind da liegst und dir werden die Ohren abgeschnitten. Ich will mir das gar nicht vorstellen.
Ja, es ist so, ich will mir das nicht vorstellen, aber genau das ist ja der Sinn von Grabesstille und warum wir das immer so detailreich machen. Weil wir uns das nicht vorstellen können, wenn wir einfach nur sagen, er wurde gefoltert. Und weil er wurde gefoltert, aber wir ersparen uns die Details, das konnte der kleine Billy nicht machen. Er konnte nicht einfach die Augen schließen und dann wurde 10 Minuten vorgeskippt und das alles war vorbei. Nee, der musste das miterleben. Es ist zwar immer noch so schwer für uns, sich das vorzustellen, weil wir das nie miterleben mussten, zum Glück. Aber jetzt haben wir wenigstens so ein Gefühl, dieses Gefühl von Unbehagen. Und das ist sehr fair, dass wir das jetzt fühlen.
Besonders bei so Kindern, weißt du, solche Fälle nehmen dich immer extrem mit. Es wird auch nicht besser, weißt du. Du denkst immer, ja, vielleicht, jetzt habe ich schon 10 Fälle mit Kindern gemacht. Vielleicht ist es jetzt nicht mehr so schlimm. Nein, es wird nicht weniger schlimm. Es wird immer schlimmer, weil du dir einfach nicht vorstellen kannst, dass es Menschen gibt, die dazu fähig sind, anderen Menschen, kleinen Kindern, die hilflos sind, sowas anzutun.
Ja, sowas kann einfach nicht spurlos an einem vorbeigehen.
Also wenn sowas spurlos an den Leuten vorbeigeht, dann ist wahrscheinlich was am Frontallappen. Ganz ehrlich, ich meine, so leid mir das tut, aber es ist unmenschlich, wenn man da nichts fühlt.
Ja, ich stimme dazu. Also es bricht mir halt wirklich krass das Herz, wenn ich sowas höre. Und dann kommen wir zu dem, was du vorhin gesagt hast, die Eltern. Stell dir vor, du kriegst diesen Brief, du hast ihn ja vorgelesen, wie absolut ekelhaft, krank und komplett verstörend dieser Brief war. Und jetzt stell dir vor, es ist dein Kind, über das er redet.
Ja, und jetzt stell dir mal noch was vor, bitte, ja? Du weißt 5, 6, 7 Jahre lang nicht, was mit deinem Kind passiert ist. Es ist einfach verschwunden. Das Kind ist mit einem Mann mitgegangen und dann kam es nie wieder. Und 5, 6 Jahre später bekommst du dann so einen Brief, kannst ihn nicht lesen und musst deinen Sohn das vorlesen lassen.
Das ist noch schlimmer. Auch die Schuld, die die in dem Moment wahrscheinlich empfunden haben. Ich kann das nicht nachempfinden, weil ich nicht weiß, wie sich so etwas anfühlen sollte, zum Glück. Aber sowas wünschte ich nicht mal meinem ärgsten Feind. Und ich wünsche schon meinen Feinden sehr viel Schlechtes.
Wer es überhaupt so weit geschafft hat von unseren Hörern, cool. Cool. Ich bin mir nicht sicher, ob ich gratulieren sollte, weil es ist nichts Schönes.
Wir leiden gemeinsam, zählt das?
Ja, genau, wir leiden gemeinsam. Ich verurteile auch niemanden, der es nicht so weit geschafft hat.
Ja, also ich muss sagen, bei jedem Crime-Fall, egal ob wir sagen, ja, der war jetzt nicht so krass wie die anderen, wenn irgendjemand abschalten muss zwischendrin, kein Problem, verurteilt niemand. Was mir auch sehr schwer auf dem Herzen liegt, was ich gerne ansprechen möchte, ist, jeder darf ja seine Fetische haben, ne? Ich bin die letzte Person, die Kink schämen würde, solange ein Kink, also ein Fetisch, nur dich selbst betrifft und niemand anderem Schaden zufügt, den er nicht möchte.
Schön, ja. Mhm.
Aber sobald du irgendwelche anderen Leute mit in deine Fetische einbeziehst, um sie auszuleben, ist vorbei. Und gerade wenn es deine eigenen Kinder sind. Ich musste sehr hart schlucken, als du erzählt hast, dass er seine Kinder theoretisch seinen Fetisch ausleben lassen hat.
Weißt du, ich habe das gar nicht glauben können, als ich das gelesen habe. Ohne Mist, ich habe das nicht glauben können und ich habe dann noch auf 5, 6 verschiedenen Seiten recherchiert, ob das wirklich so gewesen sein soll. Und die haben alle das Gleiche gesagt und ich dachte mir so, das kann doch nicht sein. Wer ist so krank im Kopf, also es tut mir leid, dass ich das jetzt so sage, aber wer ist so krank im Kopf, dass er zu seinen Kindern sagt, hey, nimm mal dieses Nagelpaddel und schlag mich mal damit bitte, damit ich einen Orgasmus bekomme.
Es ist unglaublich, unglaublich ekelhaft. Mir wird gerade schon wieder schlecht, diese Vorstellung. Einfach dieses Wissen, die Kinder, die dachten sich nichts dabei. Die dachten sich, hey, wir verbringen super Zeit mit Papa, wir spielen ein lustiges Spiel. Und was für kranke Hintergedanken er einfach hatte, das kommt mir gar nicht in den Sinn. Dieser ganze Mensch kommt mir nicht in den Sinn.
Weißt du, ich habe jetzt schon wieder so Gänsehaut und ekel mich so sehr. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll dazu. Ganz ehrlich.
Ich bin halt schon wieder so krass wütend, weißt du?
Bei dem Fall, es war wieder so ein Fall, wo ich dir auch geschrieben habe, du wirst so wütend sein.
Das bin ich auch. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Du kannst dein eigenes Leben gerne versauen. Mach, was du willst mit deinem eigenen Leben. Mach dein eigenes Leben gerne kaputt. Aber bei Gott, lass doch einfach andere Menschen da draus. Wir predigen ja immer hier Mental Health und so sollte ernst genommen werden und alles. Und wenn man psychisch krank ist, dann kann man nur bedingt was für sein tun. Ich werfe alles über den Haufen, was ich je gesagt habe. Dieser Mann kann auf jeden Fall was für sein tun, egal ob psychisch krank oder nicht.
Das ist nämlich eins der großen Probleme an diesem Fall, weil sich viele Leute definitiv einig sind, dass er nicht zurechnungsfähig war. Also er kannte den Unterschied zwischen gut und schlecht, aber halt in seinem eigenen interpretierten Sinne.
Ich könnte sagen, ja, okay, das stimmt, wenn er vielleicht umgebracht und dann gegessen hätte. Dann könnte ich sagen, okay, er hat für sich selbst irgendeine Begründung gefunden, das zu tun. Wie nach dem Motto, ich möchte sie von dieser kranken Welt erlösen, ich möchte ihr Fleisch aufnehmen, damit sie für immer weiterleben können und das eben mit der Kommunion verbinden. Über 20 Ecken kann ich mir das vielleicht eingehen lassen. Aber sie dann zu foltern und zu vergewaltigen, niemand, egal wie man es dreht und wendet, kann das irgendwie in einen Grund umwandeln.
Es ist halt sehr schwierig, als, ich sage jetzt mal, normal denkender Mensch in dem Handeln von Personen, die geistig nicht zurechnungsfähig sind, irgendwie eine Logik zu erkennen.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, wir wissen jetzt auch nicht sicher, was da die Diagnosen waren, weil ich meine, aus der medizinischen Geschichte geht ja auch nicht wirklich was raus, weil Wahnsinn ist keine Diagnose.
Die Sache ist nämlich, weißt du, was auch sehr oft gerne gesagt wird, ist, es muss für uns keinen Sinn machen, es muss nur Sinn für den Täter machen, weißt du? Weil wir können das alles überhaupt nicht nachvollziehen, was der sich da gedacht hat. Oder ob er sich überhaupt was gedacht hat. Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll, inwiefern das jetzt von seinen geistigen, ich sag mal, Problemen kam oder von seiner traumatischen Kindheit und sonst was. Die Sache ist definitiv, was ich noch kurz ansprechen wollte, ist, dass wenn es um Kinder geht, vor allem um Kinder, die sexuell missbraucht werden und ähnliches, dass man da nie objektiv sein kann.
Ja, du hast ja recht, du hast ja recht. Aber dadurch, dass er trotzdem noch andere so schreckliche Dinge gemacht hat, darum sage ich, dass er keine andere Begründung außer sein eigenes sexuelles Interesse hatte. Kann mir keiner erzählen.
Ich weiß genau, was du meinst, weißt du. Und ich find's halt immer noch sehr schwierig. Weißt du, ich hasse diesen Mann für alles, was er getan hat. Ich will nicht sagen, ich bin froh, dass er die Todesstrafe bekommen hat, aber vielleicht ist die Welt dadurch ein bisschen besserer Ort geworden.
Wir wurden ja schon ein oder zweimal darauf angesprochen, also ich nenne es nicht Hate, aber ich nenne es Empörung, dass wir in der ersten Folge zum Beispiel gesagt haben, ja, diese Männer haben den Tod verdient, dass wir uns rausgenommen haben zu sagen, dass unserer Meinung nach jemand den Tod verdient hätte. Und ich verstehe da auf jeden Fall die Empörung, auf jeden Fall. Das kommt alles auf den eigenen Glauben, auf die eigene Moral drauf an. Aber ich schlafe nachts besser in dem Wissen, dass Albert Fisch umgebracht wurde. Und das lasse ich jetzt mal so als Statement stehen.
Verstehe ich genau, was du meinst und kann ich auch nur zustimmen, muss ich sagen. Ich verstehe auch, warum das alles immer noch ein Thema ist mit der Todesstrafe und diesen ganzen Sachen. Weil Menschen halt verschiedene Meinungen zu dem Thema haben. Allgemein bin ich nicht dafür, dass irgendjemand umgebracht wird für die Taten, die er gemacht hat oder so. aber ich schlafe nachts trotzdem besser. Und ich will mich ja auch nicht selbst anlügen und sagen, nein, ist nicht wahr.
Ja, ganz genau. Ich stimme da hundertprozentig zu. Wir sagen einfach nur, wir können nachts besser schlafen in dem Wissen, dass Albert Fish tot ist. Und das ist unser Statement. Was das zu gewissen Themen sagt, das könnt ihr für euch selbst entscheiden, aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
Genau.
Was ich dich aber noch fragen wollte, weil du das angesprochen hast mit, man darf nicht nach dem Sinn fragen, weil man nicht den Sinn verstehen kann bei solchen Leuten. Macht es das für dich besser, wenn du einen Sinn dahinter hast?
Nein.
Okay, weil das wäre dann meine nächste Frage gewesen, weil ich wollte schon sagen, macht es das irgendwie besser? Es rechtfertigt ja trotzdem nichts.
Das ist es, also es rechtfertigt nichts. Es wäre halt nur in dem Wissen, dass du es halt vielleicht verstehen könntest. Dass du halt für dich dann Mental Peace hast irgendwo, weil du sagst, es gibt eine logische Schlussfolgerung dahinter. Aber es macht die Taten nicht ungeschehen und es macht die Taten auch nicht weniger schlimm.
Okay, ja, auf jeden Fall. Gut, da sind wir auf derselben Seite. Weißt du, ich bin sehr, 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 sehr froh und wirklich glücklich darüber, dass ich so etwas nicht verstehen kann. Weil das sagt mir, dass ich doch noch ein wenig Menschlichkeit in mir habe.
Ganz wenig.
Ich fühle mich fast schon schlecht, einen Fun Fact jetzt in dieser Folge zu bringen, weil nichts, was wir jetzt sagen könnten, würde diese Folge irgendwie auflockern. Aber nachdem wir in anderen sehr, sehr harten und sehr schlimmen Fällen auch Fun Facts gebracht haben, können wir uns da jetzt nicht rausziehen. Wir müssen diese Folge irgendwie versuchen, ein bisschen leichtherziger zu machen. Die Leute wollen noch irgendwann schlafen können, Bren.
Ja, ich will den Leuten ja auch nicht ganz den Schlaf rauben, weißt du?
Bitte sag mir eine Zahl zwischen 1 und 20.
Welcher Tag ist heute?
Der 17.7.
Na, schau, dann nehmen wir doch die 17.
Okay. Fun Fact Nummer 17. Mary Bell tötete das erste Mal mit circa 10 Jahren. Sie hinterließ Notizen über die Taten und besuchte die Mütter der Jungen, die sie getötet hatte, und fragte, ob sie die Leichen sehen dürfte und ob sie traurig darüber waren, ihre Söhne verloren zu haben. Unschön. Mag ich nicht.
Heftig. Will ich nicht. Nee, danke.
Mary Bell ist auch ein ziemlich krasser Fall, eben weil die Täterin so krass jung war. Mal schauen, wann ich mich dazu überwinden kann, den zu machen.
Weißt du, eigentlich brauche ich sowas wirklich nicht in meinem Leben, aber du wirst es mir trotzdem antun.
Du, ich glaube, sowas braucht niemand in seinem Leben. Was für ein schöner Ort diese Welt wäre, gäbe es einfach keine Mörder.
Mein Gott, da hast du was gesagt, das Wort zum Sonntag.
Das Wort zum Sonntag. Bren, wenn sich mal wieder jemand darüber beschweren möchte, wie wir über die Todesstrafe denken, wo könnte er oder sie das hinschreiben?
Auf Instagram unter grabestille.podcast, am besten per DM.
Oder auch per Mail unter grabestille-podcast@web.de als E-Mail. Ich weiß nicht, ob ich so noch mein Wochenende genießen kann. Mir ging es auf jeden Fall vor diesem Fall sehr viel besser.
Ja, mir auch. Dann wünschen wir euch mit einem riesigen, riesigen, großen, tiefen Seufzer ein wunderschönes Restwochenende und hoffen, dass ihr das nicht zum Einschlafen angehört habt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal, falls ihr bis dahin noch irgendwie Schlaf bekommen habt.
Also ich weiß, dass ich keinen bekommen werde.
Ja, ich auch. Nee, wirklich nicht.
Wir freuen uns auf jeden Fall nicht auf die Albträume, aber naja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.